Der Text für den heutigen Sonntag steht im Matthäusevangelium. Und das Matthäusevangelium gehört zwar eng zusammen mit Markus und Lukas, und trotzdem hat es einige Dinge, die ganz speziell im Matthäusevangelium stehen und in den anderen Evangelien nicht. Und auch diese Geschichte, dieser Text ist etwas, was Matthäus besonders überliefert. Und er hat auch seine Schwierigkeiten, vor allem wenn man versucht, den Lukas und den Matthäus irgendwie rechnerisch zusammenzubringen, da stößt man auf gewisse Probleme, ich halt zumindest. Und, aber das lasse ich jetzt einmal ganz beiseite. Als Matthäus sein Evangelium geschrieben hat, da hat er mit diesem Text auch etwas ganz Besonderes zeigen wollen. Nämlich die Bedeutung der Geburt von Jesus Christus. Und ich lese den Anfang aus dem zweiten Kapitel. Und zwar bis Vers 2. Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren, zu der Zeit, als Herodes König war. Sieh doch, es kam ein Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. Sie fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen. Wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Als König Herodes das hörte, erschrak er. Und mit ihm alle in Jerusalem. Er rief zu sich alle Priester und Schriftgelehrten des Volkes. Er fragte sie, wo soll der Christus geboren werden? Sie antworteten ihm, in Bethlehem in Judäa. Denn im Buch des Propheten steht, du Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird der Herrscher kommen, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen soll. Später rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich. Er erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und sucht überall nach dem Kind. Wenn ihr es findet, gebt mir Bescheid, dann will ich auch kommen und es anbeten. Nachdem die Sterndeuter den König gehört hatten, machten sie sich auf den Weg. Und sieh doch, der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her. Dann blieb er stehen, genau über der Stelle, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie außer sich vor Freude. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie warfen sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann öffneten sie die Kästen mit ihren Schätzen und gaben ihm Geschenke. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gott befahl ihnen im Traum, geht nicht wieder zu Herodes. Deshalb kehrten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Es ist eine ganz kurze Geschichte, die wir hier lesen. Im Anschluss sehen wir dann, dass auch Josef im Traum einen Befehl bekommt, wegzuziehen und nach Ägypten zu gehen. Und ja, was ist passiert? Es ist interessant, dass diese Leute, sie werden ja nicht genannt, sie haben hier keine Namen. Später hat man ihnen dann Namen Kaspar, Melchior und Balthasar zugeteilt. Es steht auch nicht drinnen, wie viele es waren. Aber aufgrund der Geschenke, die erwähnt werden, hat man dann gesagt, es müssen 3 gewesen sein. Aber das steht nicht drinnen. Wir wissen nicht, wie viele es waren. Es steht im griechischen Urtext das Wort Magoi. Das könnte man auch mit Magier übersetzen. Das waren vermutlich, man weiß es nicht genau, aber es waren Leute, die sich mit der Deutung der Sterne auskannten. Damals war es ja noch so, dass viele Völker Sterne als Gottheiten betrachtet haben und dass man aus den Sternen, so wie heute in der Astrologie auch noch, aber Schicksale herauszulesen versucht hat. Interessanterweise bedient sich Gott dieser Sache, um Leute auf die Geburt Jesu aufmerksam zu machen. Das ist etwas, was wir nicht erwarten würden, denn es wird im Ersten Testament immer wieder darauf hingewiesen, dass die Leute die Sterne nicht befragen sollen, dass das Gott nicht mag und so weiter. Und hier spricht er zu diesen Leuten, man weiß auch nicht genau, woher sie kamen. Kamen sie aus Persien, könnte sein, es könnte sein, dass sie aus Babylonien kommen. Man hat darüber gerätselt, genaueres weiß man nicht. Es ist interessant, es waren jedenfalls Leute aus dem ferneren Osten, also nicht ganz aus der Nähe von Israel, also weiter weg auf alle Fälle. Und man weiß, dass in Babylon es eine Menge Leute gab, die sich mit den Sternen auskannten und dass man in diesen östlichen Kulturen sehr viel wusste über den Lauf der Gestirne und so weiter. Die sehen einen Stern. Und man hat lange gerätselt, war es jetzt ein Komet oder war es nur eine bestimmte Konstellation von verschiedenen Sternen, die zur selben Zeit halt irgendwie stehen und ein besonderes Licht ausstrahlen. Sie haben diese Erscheinung am Himmel gesehen und sie konnten sie deuten. Und sie haben verstanden, da muss ein großer König geboren sein. Interessant ist, dass sie sich aufmachen, um diesem König nicht nur Geschenke zu bringen, sondern ihn anzubeten eigentlich. Vor ihm wirklich niederzufallen. Und die Geschenke, die sie ihm bringen, sind ja ziemlich symbolträchtige Geschenke. Gold, gut, Gold ist was Wertvolles, Gold bringt man einem König. Weihrauch war auch was Wertvolles, aber das wurde in den Tempeln geopfert, das bringt man einem Gott. Und Myrrhe hat man verwendet als zum Einbalsamieren von Toten auch. Myrrhe ist ein Symbol für Sterblichkeit. Und diese drei Dinge haben schon eine große Bedeutung, die sie dann bringen. Aber was? Die packen sie auf alle Fälle ein auf ihre Reise. Sie erwarten also einen König, einen besonderen König. Einen König, der auch ein Gott ist. Das war zwar in der damaligen Zeit nicht was total Besonderes, denn viele Könige der damaligen Zeit haben sich als Götter verehren lassen. Aber es zeigt doch etwas Besonderes. Sie wissen, da ist ein ganz Großer geboren. Und sie machen sich auf, und sie machen sich auf eine lange Reise. Die muss etwas länger gedauert haben. Also das war damals nicht so, dass das so... Man konnte nicht einfach ins Flugzeug steigen und irgendwo beim anderen Flughafen wieder aussteigen und dann war man halt irgendwo in den Bestimmungsort. Und es waren mehrere, die müssen sich, entweder waren die vom selben Ort, könnten ja gewesen sein, man weiß es wie gesagt nicht, oder es waren mehrere, die zur selben Zeit irgendwas gesehen haben und sich dann getroffen haben auf der Reise. Da wird nichts erzählt. Das ist alles so frei, dass wir uns unsere Gedanken machen können und deswegen gibt es auch viele, viele Geschichten. Das heißt, hier, das ist dem Matthäus nicht wichtig. Was ist passiert? Sie folgen dem Stern jedenfalls zuerst einmal. Aber irgendwann einmal müssen sie dem Stern nicht mehr gefolgt sein. Denn sie landen in Jerusalem, sie ziehen nach Jerusalem. Und Jesus ist ja nicht in Jerusalem geboren. Was ist passiert mit diesen Leuten? Haben sie gedacht, ein König muss unbedingt in Jerusalem geboren werden? Und wir ziehen einfach zum Herrscher? Könnte sein. Oder sie haben sich gedacht, jetzt sind wir schon auf dem richtigen Weg, da brauchen wir nicht mehr auf den Stern zu schauen, der uns führt. Das steht nicht da. Aber auf alle Fälle hat das, dass sie in Jerusalem bei Herodes auftauchen, fürchterliche Folgen. Folgen, die nicht passiert wären, wenn sie sofort nach Bethlehem gezogen wären. Denn dann hätte Herodes davon überhaupt nichts mitbekommen. Facebook gab es damals nicht und die Nachrichten waren auch nicht so toll. Und den Leuten, von denen man dann später hört, dass sie um ihre Kinder weinen mussten, wäre das alles erspart geblieben. Wenn sie gleich nach Bethlehem gezogen wären. Was ist passiert? Sie gehen nach Jerusalem. Und sie fragen dort nach einem neugeborenen König. Und dabei geraten sie natürlich an Herodes. Und Herodes war bekannt als einer, der nicht zimperlich mit den Leuten umgegangen ist, die nicht in seinen Kram gepasst haben. Herodes hat sich auch nicht wirklich gut in der Heiligen Schrift ausgekannt. Er musste deswegen alle, die Schriftgelehrten zu einer Konferenz bitten und alle an den Hof holen und hat gesagt, schaut mal, wo soll denn der geboren werden? Und es gab ein großes Suchen in den Schriften. Und dann kam raus Bethlehem. Aber das hat Herodes offenbar nicht gereicht. Er hat diese Leute, die nach dem Kind gesucht haben, noch einmal zu einer geheimen Konferenz gebeten und hat sich ganz genau erklären lassen, wann ist denn jetzt dieser Stern erschienen und wann genau war das und wie war das. Er wollte also auch den Zeitpunkt, offenbar den Zeitpunkt der Geburt genau wissen. Ja. Schade eigentlich, dass sie ihm das so genau erklärt haben. Aber was ist passiert? Er schickt sie nach Bethlehem und sie sind unterwegs. Und plötzlich sehen sie den Stern wieder. Offensichtlich war ihnen der inzwischen abhanden gekommen. Und sie sehen den Stern und ja, sie freuen sich mit einer riesigen Freude. Das ist auch was Tolles. Sie sehen den Stern wieder offensichtlich. Ist ihnen jetzt klar, ah, das stimmt jetzt, jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Und der Stern bleibt stehen, er bleibt stehen über einem Haus. Und sie gehen in dieses Haus hinein und sehen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Und beten es an. Das Haus ist nicht näher beschrieben. Es steht nichts mehr da von einer Krippe. Also offensichtlich ist die Maria mittlerweile in ein Haus gezogen. Und sie geben ihm diese Geschenke und ja, es ist interessant, also bei diesen griechischen Wörtern der Geschenke ist es auch ganz interessant, weil bei Weihrauch steht ein Wort, das im Griechischen heißt Libanon. Und bei Myrrhe steht Smyrna. Sie kapieren irgendwo, dieses Kind ist anzubeten. Und üblicherweise hat man damals Kinder nicht angebetet, sondern man ist vor Erwachsenen niedergefallen. Sie haben in diesem Kind doch erkannt, das ist ein besonderes Kind. Ob sie schon verstanden haben, dass in diesem Kind Gott Mensch geworden ist, Vielleicht hatten Sie denn schon mal eine Ahnung. Aber Sie sind ergriffen von diesem Geschehen, dass Sie hier den gefunden haben, auf den der Stern hingewiesen hat. Und wir erkennen hier, dass Jesus kommt auch als Licht der Heiden, nicht nur als Licht für Israel. Da kommen Leute, die von diesem Gott Israels nichts wissen, überhaupt nichts wissen. Und die kommen hin und werden von diesem Stern geführt zu dem Gott, der Mensch geworden ist. Das ist eine ganz tolle Sache. Gott hat sich offenbar ihrer Wissenschaften bedient, ihrer Art bedient, in ihrer Sprache zu ihnen geredet, ist ihnen so begegnet, wie sie es kapieren konnten. Und hat ihnen gezeigt, das wird der Retter. Es ist sehr spannend. Sie fallen hier nieder, sie beten dieses Kind an. Und es erinnert dann später an diesen Hymnus, den wir auch oft auch singen: Vor dir sollen sich alle Knie beugen und sagen, du bist Herr. Diese Leute, diese Magier, später hat man ihnen zugesprochen, sie seien Könige gewesen, vielleicht Stammeshäuptlinge, Stammesfürsten, auf alle Fälle, die sich teure Geschenke leisten konnten. Also es waren sicher keine armen Leute, das sicher nicht. Gold, Weihrauch und Myrrhe waren kostbar. Das waren sicher keine armen Leute. Aber sie wissen irgendwie, dass dieses Kind anzubeten ist, anbetungswürdig ist. Und Gott sagt ihnen dann, erzählt nichts dem Herodes, zieht auf einem anderen Weg wieder zurück. Und das befolgen sie auch. Also sie gehen nicht wieder zu Herodes, sondern sie merken im Traum, es wird ihnen im Traum gesagt, geht nicht wieder zu Herodes zurück. Das heißt, sie rechnen auch damit, dass Gott durch Träume spricht. Und sie folgen. Das rettet dann auch das Kind vor der Katastrophe, die Herodes über dieses Bethlehem hereinbrechen lässt, indem er nämlich alle Kinder bis zu 2 Jahren ermorden lässt. Für Matthäus war es offensichtlich ganz, ganz wichtig, dass er diese Geschichte uns überliefert. Warum? Matthäus war das offensichtlich ganz, ganz wichtig, sonst hätte er vielleicht wieder Markus in seinem Evangelium auch erst mit der Taufe Jesu begonnen und die Geburtsgeschichten weggelassen. Für ihn war es wichtig. Er schreibt danach weiter, dass das Kind, dass sie nach Ägypten flüchten, also Josef kriegt dann auch im Traum den Befehl, dass er mit seiner kleinen Familie, Mutter und Kind, nach Ägypten zieht. Er erwähnt dann eine Stelle aus dem Ersten Testament, wo es heißt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und für Matthäus war offensichtlich auch die Parallele zu Moses wichtig. Da gab es ja auch einen Kindermord. Und Moses wurde ja auch vom Tod gerettet, den er als Baby erleiden hätte sollen. Also diese Parallele war für Matthäus auch wichtig. Aber ich glaube, dass ihm ganz besonders wichtig war, dass Gottes Erlösung weiterreicht dass die ganze Welt diesen Erlöser annimmt. Und darauf legt er ein Gewicht in sein Evangelium. Das ist für ihn auch sehr wichtig. Und wir dürfen nicht vergessen, dass jeder dieser Evangelisten ja auch ein Autor war. Und jedem war was Besonderes wichtig, ein besonderer Aspekt, und auf den legt er dann auch Gewicht. Und das in der Gesamtheit ergibt sich dann dieses Mosaik, das wir haben. Ich finde es immer schön, dass Gott nicht die Evangelien so einfach vom Himmel fallen hat lassen, sondern dass er auch benutzt hat, die einzelnen Charaktere der Evangelienschreiber, dass er uns dadurch auch was sagen möchte, nicht nur einfach durch den Text. Und dass er ihnen ihre Eigenheiten gelassen hat. Dass er nicht einfach so gemacht hat, ja, jetzt nehme ich den Lukas und den Matthäus und den Markus und den Johannes und dann mache ich daraus eine schöne Evangelienharmonie, wie sie so uns so richtig in den Kram passen würde, wo es keine Dinge gibt, an denen man sich irgendwie, hoppla, wie geht das, sondern wo das so schön harmonisch dargestellt wurde. Hat Gott nicht gemacht. Ich werde ihn später mal fragen, vielleicht, warum. Weil ich kief lernt solchen Sachen schon. Aber Gott hat das nicht gemacht. Er hat uns diese einzelnen Berichte zugemutet. Und ich finde es schön von Gott, dass er das gemacht hat. Dass wir nämlich nicht sehen, er hat daran gefeilt, damit ja keiner irgendwas sagen kann. Nein. Diese Botschaft sagt uns was. Wir sind auch gemeint. Wir sind ja auch welche von diesen Heidenvölkern. Wir sind ja auch Leute, zu denen Jesus gekommen ist. Obwohl wir keine Juden sind. Ich finde, diese Geschichte ist so toll, dass Gott diesen Leuten aus dem Osten gezeigt hat, da wird ein Retter geboren, da wird ein besonderer König geboren, der ist anbetungswürdig. Verehrt ihn. Betet ihn an. Und wir sind hineingenommen in diese Gruppe von Leuten, die nicht dazu gehört haben und doch dazu gehören dürfen. Und Gott redet uns auch an, in unserer Sprache, in unserer Eigenart. Er geht auf uns ein, er begegnet uns. Dieses Kind, das damals geboren ist, ist herangewachsen und für uns gestorben am Kreuz. Und er ist auferstanden und erlebt. Und wir dürfen mit ihm durchs Leben gehen. Und das ist